Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wie oft höre ich, ach, du musst nur Vertrauen zu Barber haben, der macht das schon. Wie leicht und unbedacht wird dies gern von, ach, so fortgeschrittenen Devotis dahergesagt. Bei Linda Treuheit klingt das ganz anders. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Linda, auch dir natürlich die Frage nach deinem Weg zu Sai Baba. Weißt du eigentlich noch, wie der damals begann?
Aber sicher doch.
Erzähl.
Das war die Frau meines Vaters, die zweite Frau, nicht meine Mutter. Das war 1987, kurz nach meiner Diagnose Multiple Sklerose. Und da ging es mir auch nicht so gut, da war ich Anfang 20. Also ich hatte nicht nur diese Krankheit, ich hatte auch noch andere Sorgen, eine kurze Alkoholkarriere und so weiter. Da sagte sie, in Indien lebt ein Avatar, das ist eine Inkarnation Gottes, Sai Baba. Der hat schon Kranke geheilt, der kann Wunder machen. Und da war für mich völlig klar, da muss ich hin. Also das war auch für mich selbstverständlich, dass das eine Inkarnation Gottes ist, so wie Jesus, hat man ja schon mal gehört. Also für mich war das so keine Frage.
Du bist im Christentum erzogen worden?
Nicht wirklich. Also mein Vater hat eher so gesagt, den lieben Gott gibt's doch gar nicht. Und von meiner Mutter weiß ich bis heute nicht, ob die an Gott geglaubt hat. Also ich bin eigentlich über die anonymen Alkoholiker, so die nannten das höhere Macht. So bin ich intensiver damit in Kontakt gekommen, mit meiner höheren Macht.
Woher kannte die damalige Frau deines Vaters denn den Namen von Sai Baba?
Die hatte damals bei Raimund Friedrich Kastner in Heppenheim eine Heilpraktika-Ausbildung angefangen. Da fuhren ja immer viele Baba-Devotees auch hin. Und der war auch bei Baba gewesen und da hatte sie davon gehört. Und dieses kleine blaue Büchlein gelesen. Ich glaube, Sai Baba Avatar ist so ein blaues. Habe ich immer noch. Ja, genau.
Okay, hast du gedacht, da muss ich hin.
Da muss ich hin. Und dann bin ich da 88 hingefahren, mit Weiermann damals noch. Über den hatte ich das gebucht. Ich bin ganz alleine gefahren. Ich wusste, in dem Flugzeug sitzen etliche andere Baba-Devotees. Ich hatte so eine Liste mit Namen, aber ich hatte bis in Bombay, wo wir dann vom Internationalen zum Domestic mit dem Bus mussten, da habe ich dann die ersten Baba-Devotees getroffen.
Die kurze Fahrt, das war ja schon mal ein kleines Abenteuer.
Nun ja, wir sind dann ja da auch so durch die Slums gefahren und man sah da die Inder unter ihren Plastiktüten sitzen und Feuer machen. Und das war so das, wo viele so den Kulturschock kriegten. Und das war mir irgendwie sehr vertraut, weil ich hatte ja selber ein Jahr lang auf der Straße gelebt als Obdachlose. Und deswegen war das so ungefähr so. Ne? Also ich habe da keinen Kulturschock gekriegt. Ich war dann 6 Wochen hier und das.
Sag mal, darf ich dich fragen, oder ist es zu persönlich, warum du auf der Straße gelebt hast? Wie kam das?
Das kam so, da war ich 17. Also ich war einfach irgendwie, glaube ich, eine sehr schreckliche Jugendliche. Meine Mutter hat mich irgendwann rausgeworfen, weil ich die schon jahrelang ignoriert hatte. Also ich habe so ungefähr mit 13 angefangen mit Alkohol und Schule schwänzen und so. Und dann, als ich 17 war, konnte die einfach nicht mehr. So im Nachhinein habe ich das voll verstanden. Ich brauchte auch einfach mal jemand, der mir Grenzen setzt. So, ne? Das hatte ich so nicht so erlebt.
Und das war dein Aufwachen, dass du sagst, es muss irgendwas ändern?
Und mit 17 hat die mich rausgeworfen. Dann bin ich zu meinem Vater gegangen, der bis dato so ein Wochenendpapi war, nach Darmstadt. Und da habe ich dann so nach ganz kurzer Zeit gemerkt, mit dem, das geht ja gar nicht. Und dann bin ich von zu Hause abgehauen. Und dann habe ich mit anderen jungen Leuten in Darmstadt auf dem Oberfeld gelebt. Das war so am Stadtrand. Da haben wir eben auch unter so einer Plane, als es dann anfing zu regnen, mit unseren Schlafsäcken. Das ging ungefähr ein Jahr.
Also stelle ich mir wirklich nicht einfach vor. Auf der einen Seite zwar eine eingeschworene Gemeinschaft Aber auf der anderen Seite vielleicht doch immer wieder die Sorge, von der Polizei vertrieben zu werden oder auch im Winter, wenn es kalt ist.
Also im Winter sind wir dann irgendwie, haben wir uns bei jemand eingenistet, da haben wir dann mit 8 Leuten in 2 Zimmern gewohnt. Das wurde ja viel gesoffen, das war nichts von Geborgenheit, das war irgendwie eigentlich nur Verdrängen. Ja, ich war so ganz arg auf der Flucht vor mir selber und habe das alles verdrängt, was irgendwie an Gefühlen oder sowas. Ja, also ich war einfach nur auf der Flucht, ganz arg. Bis dann hatte ich so das Gefühl, also ich hatte so im Nachhinein war das, also damals war es dann für mich der liebe Gott oder jetzt eben dann Baba, so das war dann diese Suchtkarriere hat dann so ein Ende genommen, indem mich einfach jemand so wie von oben von diesem Weg weggenommen und auf einem anderen Weg wieder abgesetzt hat. Das ist eine längere Geschichte, wie ich dann quasi zu dieser Therapie kam.
Gegen längere Geschichten haben wir nicht.
Ja, also ich war quasi immer so 2-3 Tage in Darmstadt und ich hatte auch schon Stadtverbot, weil ich versucht habe, Autos zu klauen und der Richter, also eigentlich hätte ich quasi ins Gefängnis gemusst, in Untersuchungshaft, weil ich ja keinen Wohnsitz hatte und keine Arbeit und der kannte mich schon von einer früheren Verhandlung wegen Ladendiebstahl. Irgendwie kannte der mich und der wollte mich jetzt nicht ins Gefängnis stecken, weil er gemerkt hat, das ist dann so der Anfang vom Ende. Hat gesagt, kannst du nicht irgendwo wohnen? Da habe ich gesagt, ja, vielleicht bei meiner Mutter im Westerwald. Die hat mich dann also wieder aufgenommen. Und ich hatte Stadtverbot in Darmstadt. Ich durfte die Stadt nicht betreten und sollte mich dann da im Westerwald bei der Polizei melden. Einmal die Woche. Das haben die verpennt, die verschiedenen Bundesländer. Und das konnte ich natürlich gar nicht. Ich bin dann bei meiner Mutter geblieben. Nach 3 Tagen nüchtern sein, kam so die innere Unruhe und die Probleme und der Suchtdruck. Und dann bin ich wieder nach Darmstadt gereist und habe da 3 Tage exzessiv getrunken und nicht geschlafen, bis ich wieder so fertig war, dass ich wieder zu meiner Mutter gereist bin, so ungefähr. Und bei einer dieser nächtlichen Reisen, nachts getrennt, ne, so über die Autobahn, also da hatte ich hatte sowieso immer ganz, ganz viele Schutzengel, zu der Zeit schon und mein ganzes Leben. Also ich bin immer überall gerettet worden. Naja, dann saß eine Frau bei meiner Mutter nachts um 1 noch, so eine Freundin, die kam gerade aus der Therapie in Bad Herrenalb im Schwarzwald, eine 12-Schritte-Klinik, die mit dem Programm der anonymen Alkoholiker arbeiten. Und die hat dann gesagt, bist du glücklich? Und ich, naja, also wenn meine Mutter mich sowas gefragt hat, bin ich aufgestanden und weggegangen. Kein persönliches Gespräch, gar nichts. Und da war ich ja gewissermaßen höflich, das war eine fremde Person, er sagt, naja und so. Innerlich habe ich gedacht, hoffentlich geht die bald, ne? So, es war mir äußerst unangenehm, aber die hat immer weiter insistiert und hat mir ein Buch gegeben da von dieser Klinik und hat dann immer wieder gefragt, hast du dich schon beworben? Und irgendwann habe ich mich da mal beworben und dann haben die gesagt, ich könnte ja schon mal zu einem anonymen Alkoholikern gehen, stattdessen bin ich zur Weinernte gefahren und das war sozusagen Endspurt. Und auf dem Rückweg hatte ich dann schon ein Schreiben von der Klinik, dass ich kommen soll. Also ich hatte überhaupt gar keine Zeit nachzudenken. Ich bin da sozusagen so reingerutscht. Hatte dann auch das, wie die das nannten, das Kofferpack-Syndrom. Das kannten die wohl schon von vielen, die dann so nach 2-3 Tagen so, wo man denkt, oh, was ist denn das für ein Scheiß hier, ne? So, was wollen die? Und ist ja alles blöd. Und das ist dann so der innere Widerstand, ne? Ganz typisch. Hatte ich dann auch, habe ich mich da an den Bach gesetzt und habe gedacht, so, wollte hab Abreisepläne geschmiedet und gedacht, wohin? Wo soll ich hin? Ich hatte so nichts mehr, wo ich noch hingekonnt hätte. Und so bin ich dann erstmal 9,5 Wochen da geblieben und ja, bin mit meiner höheren Macht in Kontakt getreten. Gestern und vorgestern habe ich nochmal drüber nachgedacht. Also die Schritte sind einfach toll, ne? Also das, was hier ist, sozusagen dritter Schritt. Der erste Schritt ist, wir kamen zu dem Glauben, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind. Kapitulation, Surrender, ne? Passt ganz gut. Das war sozusagen Grundlage der Therapie, die 12 Schritte von den anonymen Alkohol, das Programm. Also als erstes, dass man aufgibt, dass man denkt, ich bin nicht in der Lage, ich kann es nicht kontrollieren. Ja, weil das denken ja viele Alkoholiker, die denken ja, wenn ich wollte, dann könnte ich auch aufhören, ne, so oder rauchen. Das ist das mit Sucht, dass man quasi erstmal kapituliert und sagt, ja, ich bin süchtig, ne. So, also für mich hat sich das später relativiert. Ich habe dann 3 Jahre später habe ich es probiert und es war okay. Aber in dem Moment war das wirklich erstmal gut, das zu glauben und auch wirklich 3 Jahre zu einem anonymen Alkoholikern zu gehen und nüchtern zu werden. Ja.
Und wie schafft man das? Also man geht dahin in so eine Gruppe, aber abends bist du wieder allein zu Hause. Das ist doch auch eine, muss doch eine starke auch Anstrengung sein. Dann,
ne? Naja, ich war ja erstmal 9,5 Wochen in der Klinik. Da ist man dann wirklich in diesem vertrauten Rahmen und so. Und ja, später kannst du dir von anderen einen Sponsor suchen. Also jemand, der schon länger im Programm ist, der dich dann begleitet, den du dann anrufen kannst in Notfällen. Und dann gibt's ja Meetings überall, da kannst du hingehen und so weiter.
Gut, du hast es also geschafft, wunderbar.
Ich habe es schaffen lassen. Also ich wurde, ja, ich bin, weiß ich nicht, da irgendwie rein. Also das ist ja genau das, dass es nicht aus eigener Kraft gibt. Das ist dann der zweite Schritt. Wir kamen zu dem Glauben, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben kann. Dritter Schritt, wir wurden völlig bereit, unser Leben der Sorge Gottes, wie wir ihn verstanden, anzuvertrauen. Und ach, jetzt kriege ich nicht mehr zusammen, aber das ist genau das. Und wir baten ihn nur, seinen Willen uns erkennbar werden zu lassen, so ungefähr. Ne? Und das ist ja das, was eigentlich so die Essenz ist, finde ich. So hier auch. Ne? So, das sind eigentlich immer so meine Gebete am Samadhi, lass mich deinen Willen erkennen. Genau.
Man konnte den Gott wählen, den man selber...
Genau, deswegen nennen die das einfach höhere Macht, weil viele ja auch mit der Kirche vielleicht irgendwelche Erfahrungen hatten, ne? Wo das dann direkt irgendwelche Bilder sind, ach, und jetzt werde ich schon wieder gegängelt oder sowas, ne? Dass das wirklich ganz frei ist. Manche sagten HP, sozusagen Higher Power, der da, ne? Der HP. Ne? Das machen wir ja immer, dass wir gerne irgendwie eine Personifizierung für unsere Vorstellung.
Mhm. Dann hattest du von Sai Baba gehört und die Diagnose MS und hast gedacht, da muss ich jetzt hin.
Ja, dann bin ich hierher gefahren und dann saß ich das erste Mal auf dem Dachsteinplatz. Es war alles furchtbar anstrengend, es war furchtbar heiß. Und ich meine, ich hatte ja jetzt auch diese MS schon und ich bin zwar noch gelaufen, also auch noch eine ganze Zeit lang gelaufen, aber es war sehr anstrengend, die langen Wege und gewohnt in den Chats und ne, so. Und dann krank geworden, dann im Chat rumgelegen und sobald man dann rauskam, war es einfach alles viel zu hell, wenn man krank ist und die ganzen Farben waren viel zu krass und die Gerüche und ne, also so. Ja gut, das erste Mal auf dem Darshanplatz hat Baba gerade eine Rede gehalten in Telugu. Und ich hatte so das Gefühl, ich höre dazu, so wie man heute bei den Veden so zuhört, so, ne, so, dass man eigentlich die Sprache nicht versteht, aber man guckt, was man so versteht, so. Es war eigentlich sehr vertraut. Ich saß ganz hinten an der Wand, weil als ich ankam, war schon nichts mehr mit Anleihen. Ja, und dann habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht, jetzt will ich danach da vorne und dass der mich berührt und ich wieder laufen kann, so. Das war so, ja. Und irgendwo stand so ein Spruch, do your best, God will do the rest. Und da habe ich gedacht, so hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht vorgestellt. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt passiert mein Wunder und ich kann dann wieder weitergehen. So. Und heute im Nachhinein bin ich heilfroh, dass kein Wunder geschehen ist, weil ich genau den ganzen Weg noch so dringend auch gebraucht habe für meine Entwicklung. Ich war da zu der Zeit viel zu schnell unterwegs im Leben. Ich bin da viel zu oberflächlich, also viel gereist und so, aber was ich jetzt so in der letzten Zeit so über dieses Achtsamkeitstraining alles noch langsamer und noch langsamer, also bis zum heutigen Tag habe ich mein MS eigentlich immer gebraucht, um noch zu lernen und zu lernen. Gut, aber das war dieses Do Your Best, habe ich dann versucht und habe da eben wirklich alles in Richtung gesund werden. Naja, nicht alles, weil eigentlich war das alles für mich gar nicht so schlimm, auch als ich mich dann in den Rollstuhl gesetzt habe. Das Rollstuhlfahren macht Spaß, wenn man den richtigen Rollstuhl hat, das war alles gar nicht so schlimm. Also ich habe mir schon immer noch einiges zugemutet und das mit der MS nie so ernst genommen. Bis dann 2010 ich ziemlich dolle Spastik kriegte und das so wurde, dass ich gedacht habe, oh, jetzt wirst du in Pflegefall, ne? Und dann bin ich zu Baba gefahren, wieder 2010, Das war dann so das 9. Mal, zwischendurch auch immer. Ne? So 93 ist mein Sohn geboren, mit dem war ich dann auch ganz oft hier, als er noch nicht in der Schule war. Es war auch sehr anstrengend mit kleinen Kindern damals noch und so. Also ich springe, glaube ich, gerade ein bisschen ziemlich beim Erzählen, ist egal. Gut, okay, 2010 bin ich dann gefahren so und habe gesagt, so Baba, jetzt bist du dran. Jetzt habe ich echt mein Bestes getan. Ich weiß nicht mehr weiter, jetzt bist du dran. Okay, Baba, wenn du willst, dass ich Pflegefall werde, dann werde ich eben Pflegefall. So, du wirst dir schon, also was dabei denken. Ne? So, ich weiß ja jetzt, dass nichts passiert, was nicht nötig ist und dass er immer auf mich aufpasst. Ne? Also es kommen dann so Sachen, die sind wirklich unangenehm. So, ne? Die wollen wir erstmal nicht. Das bedarf dann eines erneuten Loslassens und Hingebens. Und wenn ich das dann mal so formuliert habe, so dein Wille geschehe, dann, also das ist so die Erfahrung, dann muss es auch gar nicht so kommen. So, dann ging es aufwärts. Seitdem, seit 2010, geht es mir zunehmend immer besser, so langsam. Ne? Also diese starke Spastik, die ich da hatte, die ist, naja, vielleicht auf ein Zehntel geschrumpft und trotzdem habe ich meine Medikamente auf ein Drittel reduziert. Ne? So, also von daher kann man ja so ablesen, es wird besser. Ja, mal gucken, wo das noch so hinführt.
Du hattest ja bei der ersten Reise gedacht, ach, ich will jetzt nach vorne und der berührt mich dann. Hast du denn mal weiter vorne gesessen? Hat er dich mal angeguckt? Hier draußen ist jetzt Lärm. Wir müssen mal eine kleine Sekunde, also ich muss das mal beschreiben. Wir sitzen hier am Eingang zur Kantine und gerade läuft ein Pulk von Inderinnen vorbei, die immer laut reden. So, jetzt sind sie fast vorbei, nein, doch noch nicht. Ja. Wenn, kommen sie ja immer in Massen. Ne? So. Du hast ja sicher auch mal weiter vorn gesessen, denn du hast ja gerade gesagt, als ich das 9. Mal hier war, oder hattest du vielleicht sogar ein Interview?
Ja.
Also dann lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal ist es so, ich habe sehr viel vergessen. Ne? Also das Interview ist natürlich so, was jetzt so den räumlichen, persönlichen Kontakt angeht, so dann schon das Highlight, sage ich mal. Wobei ich davon auch also ganz viel gar nicht mitgekriegt habe. Mein Sohn war 3 und der war sehr naughty und sehr agil. Konnte natürlich keine 2 Minuten still sitzen, ist immer aufgestanden. Und was da mal sehr, sehr schön für mich war, ist, dass sonst haben die Sevadals und alle ja immer zu mir gesagt, keep him quiet, ne? Ja, toll, wie denn? Und das Schöne war, dass Baba ihn direkt angesprochen hat, sit down. Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesessen und es war so schön. Das war für mich so entlastend, weil ich ja immer irgendwie auf dem Zahnfleisch ging, ne? So. Ich war auch noch alleinerziehend. Es war dann richtig toll, dass er das mal so übernommen hat. Also der hat natürlich gefragt, wer ist your husband? Und da habe ich gesagt, no husband. Ich habe gehört, you're alone. Und ich, ja, yes, Baba, ganz, ne, klar. Und nachher haben mir die anderen erzählt, der hätte gesagt, you're lonely. Und ich, yes, Baba. Und oh, ich war so lonely danach, den nächsten Tag. Und ich war eigentlich auch so mein ganzes Leben oftmals sehr lonely. Im Gegensatz zu alone, was alleine heißt, ne, was ja okay ist, so, wenn man alleine ist. Also heute genieße ich das Alleinsein und die Stille und so. Ja, und wie der das dann eben immer alles so rausholt, ne? So, dann war ich 2 Tage wirklich oberlonely. Aber es hat sich nicht so ganz gelöst. Aber gut, das ist dann so. Das ist auch schön, dann wendet man sich direkt an ihn und verzettelt sich nicht in der Welt. Ja.
Was ist mit deinem Sohn? Denkt er noch manchmal an Barbara? Hat er in Erinnerung, dass der da als 3-Jähriger da drin war, oder?
Habe ich ihn jetzt nicht gefragt, ob er Erinnerungen hat. Ja, ich meine, der war ja total süß. Vor 1 Woche oder 2, oder als ich hier ankam, hat mich ein Kofferträger daran erinnert, dass er mit uns von meinem Sohn den 3. Geburtstag gefeiert hat, dass er da Prasad gekriegt hat. Ne? Sowas finde ich immer total schöne Erlebnisse. So, ne?
Ja, Wahnsinn, die haben ein Gedächtnis.
Ja, Wahnsinn, ja.
Er lebt jetzt also erstmal sein weltliches Leben mit Beruf und so weiter, wie das in dem Alter häufig ist.
Ja, absolut, absolut, ja. Geht so durch seine leidvollen Erfahrungen, die man so macht, wenn man an die Welt gebunden ist und an die Materie und so. würde mir sehr wünschen, dass er nächstes Jahr nochmal mitkommt. Der hat es, ne? Ich sage jedes Mal, wenn ich fahre, sag, kommst du mit? Ach nee, und keine Zeit und ich muss arbeiten und so. Und wenn ich so zu viel erzähle, dann sagt er, ach Mama, das ist deins, lass mich damit in Ruhe, so, ne? Aber dann darf ich auch nicht zu viel drängeln, sonst geht es nach hinten los.
Was ist Baba für dich?
Ja, Gott, das kann man so aussprechen, aber irgendwie, ich weiß nicht, kann ich gar nichts zu sagen. Ich kann das nicht formulieren. Ich habe jetzt gehört, dass auch Gott nur so eine Erfindung ist. So für die Menschen, dass sie sich vorstellen können, ne? So Atma, Brahma, alles sowas. Naja, eben eine Inkarnation, so. Also war er, jetzt ist er ja auch formlos.
Ja, im Christentum haben wir uns immer einen alten Mann mit einem weißen Bart vorgestellt.
Ja, das ist ja noch formvoller. Ja, genau, da sind wir schon einen Schritt weiter. Einen kleinen, auf der großen Reise zur großen Erkenntnis, wann immer sie sein mag.
Jetzt bist du hier im Rollstuhl. Sag mal, die Reise hierher muss doch auch sehr anstrengend sein, ne?
Das ist total süß. Die Sevadals, die fragen mich auch immer, you came alone? Und die Inneren, sag ich ja immer, mit Baba. Not alone, bist Baba. Nee, die Reise ist nicht anstrengend. Die Reise ist das kleinste Problem. Also, nö. Also ich würde mal sagen, für mich ist die Reise sogar noch komfortabler als für jegliche Fußgänger. Ich werde am Check-in abgeholt, da gibt es das Flughafenpersonal. Ne? Ich muss noch nicht mal gucken, wo muss ich hin. Ich habe da Begleitung. Es ist super, wie die sich kümmern. Das ist toll. Ja. Ja. Das einzig Blöde ist, dass ich 9 Stunden nicht aufs Klo kann. Aber das geht dann auch immer irgendwie.
Und hier im Ashram? Also in die Nordkantine gibt es ja Stufen und in die Westernkantine gibt es Stufen. Oder hast du das Gefühl, dass sie hier auf Rollstuhlfahrer eingestellt sind? Es sind ja eine ganze Menge alter Inderinnen hier auch, ne?
Also es ist schon sehr viel passiert in den letzten Jahren. Die Nordindische ist übrigens, die hat eine Rampe. Es ist keine Stufen, kommt man sehr gut. Also die Nordindische ist sozusagen meine Lieblingskantine in der Westernkantine. Ist auch ganz schön von hinten rum und es ist schon irgendwie schön, da so durchzufahren und so begrüßt zu werden von den allen, die da arbeiten und so. Das geht super. Woran ich noch arbeite, ist die südindische Kantine. Da ist es sehr zäh. Da habe ich letztes Jahr schon beim Public Relations Zettel reingeworfen, hat aber nichts bewirkt. Es gibt eine Rampe, die ist ganz vorne, wo die Securities sind. Also quasi, wenn du gerade reinkommst an Ashram, direkt rechts.
Da, wo es die Vibhuti gibt, wenn man weggeht, ne?
Genau, direkt dahinter, also ganz am unteren Rand der Kantine. Da könnte man theoretisch barrierefrei rein. Da sagen die aber immer, das ist nur für Sevadals. Da muss irgendjemand einen Schlüssel holen. Also es wäre problemlos. Aber ich würde mal sagen, die indischen Mühlen mahlen sehr langsam. Ne? Das habe ich ja gesehen letztes Jahr hier mit dem Umbau. Die Shivani, die ist im Punkto Empowerment für, die sitzt auch im Rollstuhl. Und die ist in der ganzen Welt unterwegs und kämpft für eine barrierefreie Umwelt und auch fürs Empowerment von indischen Rollstuhlfahrern, weil die nämlich gerne versteckt werden einfach. Ne? So in Indien ist das so, dass die eigentlich gar nicht vor die Tür kommen. Ne?
Man sieht sie nur im Ashram, ne?
Ja. Und die im Ashram, würde ich mal sagen, die sind zu mehr als 50% welche, die eigentlich auch aufstehen können. Ne, so die nicht so gut zu Fuß sind, ja, die sich dann umsetzen, um das irgendwie auch auf dem Dastandplatz alles besser handeln zu können. Ist ja auch okay. Also, ja. Also die sind echt Schrott, die fallen auseinander, da funktionieren immer die Bremsen nicht. Ich gucke mir das ja jeden Tag an auf dem Dastandplatz, wie die eigentlich irgendwie auch ganz anders denken. Ne? Da ist wieder eine Fußstütze abgefallen und dann kommen sie alle angeschwirrt und versuchen zu helfen. So. Letztens bin ich dann noch hingegangen, dann habe ich mir das angeguckt und dann war das eigentlich nur ein Hebel. Also die sind halt nicht technisch versiert, überhaupt nicht. Das, ne, so, ich gehe dann immer hin und gucke da und sorge da und löse den anderen die Bremsen, weil die fangen echt an, die Sevadals, und schieben den Rollstuhl mit angezogenen Bremsen. Das ist sehr, sehr abenteuerlich, was da so los ist.
Aber in Deutschland ist ja auch noch nicht alles zum Besten für Rollstuhlfahrer, ne?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Ganz wenig öffentliche Toiletten, die rollstuhlgerecht sind. Also es ist super nervig. Klar, jetzt so die öffentlichen Gebäude, so Rathäuser und so, die müssen. Ne? Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren schon diese UN-Konvention, die so Indien auch unterschrieben hat, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Man sagt ja nicht mehr Behinderte, sondern Menschen mit Behinderung. Und da haben die ganzen Länder Auflagen gekriegt, so wie sie es umsetzen müssen. Und auch das geht sehr, sehr langsam.
Kostet alles Geld und Geld ist angeblich nicht da.
Ja, und dann sind es gerade mal die öffentlichen Gebäude. Aber wie oft muss ich denn ins Rathaus? Also eben, ich fände es toll, wenn so Seminarräume oder sowas, ja, Kurse, die angeboten werden, wenn man mal sowas machen will. Das ist immer ganz schrecklich. Andererseits denke ich, okay, es hat alles seine Richtigkeit. Und vielleicht ist es ja auch für mich noch nötig, mehr zu Hause zu sein.
Noch mehr nach innen zu gehen?
Ja, sowas in der Art, genau. Ja, mich nicht in dem zu großen Seminarangebot zu verzetteln, ja. Wenn dann jedes 10. barrierefrei ist, so Feldenkreis oder sowas. Also es gibt schon einiges, was ich gerne mal machen würde. Ja.
Du bist zu Hause also auch gern allein, wenn auch manchmal vielleicht gezwungenerweise. Wie nutzt du diese Zeit? Meditierst du vielleicht? Oder?
Also ich muss sagen, ich meditiere nicht. Ich versuche eigentlich immer so den ganzen Tag so zentriert zu sein und alles ganz langsam und bewusst zu machen. Das hat vielleicht auch mit meinem Gehirn zu tun, was nicht so funktioniert wie andere Gehirne, durch die MS auch. Medizinisch nennt man das kognitive Störungen. Das heißt, das Gehirn ist nicht in der Lage, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun. Und alles, was so mit Kognition zu tun hat, Wahrnehmung und so, das funktioniert manchmal verlangsamt, weil das Gehirn dann damit beschäftigt ist, sich neue Bahnen zu suchen. Sondern das Umleitung, Nervenumleitung, was wollte ich jetzt sagen? Alles, also zentriert, ja. Also wenn mich jemand was fragt und ich dem gleichzeitig einen Kaffee anbiete, bin ich oft schon überfordert. Und eigentlich ist es normal, eigentlich kann das kein Gehirn.
Damit bist du nicht allein.
Es gibt wenige Menschen, deren Gesellschaft mir angenehm ist. Die meisten sind einfach zu schnell für mich und dann macht mir das Stress und deswegen. Also von diesen wenigen könnte ich schon auch ein bisschen mehr Gesellschaft haben. Aber naja.
Linne, hast du eigentlich als jemand, der im Rollstuhl ist, Wünsche an fremde Menschen? Wir sind ja vielleicht auch etwas hilflos einem Rollstuhlfahrer gegenüber. Soll ich helfen oder ist das zu viel für den? Danke, ich kann das alleine. Also was würdest du dir von Mitmenschen wünschen im täglichen?
Wie sagt man denn das? Also sagen wir mal so, es ist eigentlich immer die Liebe so, ne? Also mir fällt es immer noch schwer, um Hilfe zu bitten. Das fällt mir immer noch schwer, jetzt so im täglichen Leben zu meinen Nachbarn zu gehen und kannst du mal dies, kannst du mal das. Also was ich schöner fände in der Welt draußen, in Deutschland, wenn das so wäre wie hier, dass die Leute so offenherzig sind und gucken einfach. Ne? Ich mache das auch, wenn ich in der Welt bin, ich gucke. Ich beobachte ganz viel so und gucke die Leute an und also das ist wie so eine Offenheit, ne? So. Und dann ergibt sich das ja, wenn einer Hilfe braucht und ich gucke den an und dann kriege ich ja ein Gefühl dafür, oder es ist dann automatisch, frage ich dann, kann ich dir irgendwie helfen? So, ne? Mache ich ja auch bei anderen, ne? Wenn irgendwas ist. So, dass man einfach so ein bisschen so um sich guckt, wo sind die anderen da neben mir? Wie geht's denen?
Das heißt, hier in Prashanti sind die Menschen relaxter, aufmerksamer und im Alltag wirken sie oft gehetzt, sind im Stress mit Beruf, mit Familie. Hier ist das alles gemächlicher, schon dadurch, dass man lange anstehen und warten muss. Da sind wir schon von daher einen Gang runtergeschaltet. Mir hat zum Beispiel bei Radio Sai der Kollege Bishu, nachdem ich 5-mal da war und der Stick noch immer nicht geladen hat, um den ich gebeten habe, hat er gesagt, ja, er wüsste schon, dass es für die Deutschen hier nicht ganz einfach ist. Auch das fand ich nett, dass er das erwähnt hat, denn es ist ja wirklich manchmal so.
Ja gut, ich meine, hier sind wir dann wirklich ja an der Quelle, ne? So, da sind wir ja alle so voll der Liebe um uns rum, ja. So, das ist ja. Also wenn es so in der ganzen Welt wäre, wäre natürlich traumhaft. Also ich finde, das ist das Paradies hier. Ja.
Prashanti Nilayam.
Ja, Ort des höchsten Friedens, genau. Aber ich muss sagen, also ich erlebe das zunehmend auch zu Hause. Also ich kriege oft Hilfe angeboten. Vielleicht ist es so, dass wenn ich dann langsam tue und gucke, dass freundlich gucke, offenherzig gucke, dass dadurch die anderen dann auch wieder eingeladen sind, ne? So mich zu fragen oder so. Ne? Wenn ich jetzt mit einem langen Gesicht rumlaufen würde, würde ich vielleicht nicht so oft gefragt werden. Also das ist das, mich zentrieren, so mich in meine Mitte bringen, so da bin ich dann froh und glücklich und happy und dann strahle ich das aus und dann kriege ich auch mehr Hilfe. So, das ist so der Trick. Ja. Also hier weiß man das auch, dass wenn jemand nicht gut guckt, dann dahinter ist die Liebe. Der hat gerade irgendeinen Gedanken oder so. Ne? So, wenn man den jetzt länger anguckt, dann kriegt man das Lächeln, weil dann merkt er das ja so. Also ja, das geht in der Welt nicht so gut. Das geht dann, das braucht länger.
Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückguckst, auf deine Drogenkarriere oder Alkoholkarriere, ach, so ja, bis jetzt.
Das ist so lange her, das ist wie ein anderes Leben. Natürlich hätte ich das nicht ohne Barber geschafft. Also ich denke, der hat mich ja, also so eine Krankheit hat natürlich immer mehrere Aspekte, aber ein ganz entscheidender war ja, mich hierher zu holen, ne? So. Also wie, ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, das ganze Leben, aber nee, also so viel schon in einem Leben, so wenn ich das mit da und jetzt vergleiche, was für Gegensätze, ja, es ist schon eigentlich viel für ein Leben. Ich habe schon gedacht, es reicht jetzt auch eigentlich. Ich könnte, als ich 50 wurde letztes Jahr hier, da habe ich gedacht, jetzt reicht's. Jetzt könnte ich auch gehen. Ich habe genug erlebt. Aber wer weiß, was noch kommt.
In jedem Fall hast du mehr erlebt als viele andere Menschen. Und vielleicht möchtest du doch manchmal aus dem Rollstuhl raus.
Naja, es ist auch jetzt so, dass wenn ich sage, ich will aus diesem Rollstuhl raus, dann würde das bedeuten, ich müsste da große Anstrengungen für unternehmen. Ich habe viele Leute mit MS gesehen, die komplett gelähmt waren und wieder laufen konnten, zum Beispiel über Feldenkrais und solche Sachen. Ne? Also Heilung ist möglich, aber nicht machbar, sagen wir mal so.
Nicht mit dem Willen machbar, ich will jetzt.
Ja,
also sie ist so, möglich.
Irgendwie. So genau weiß ich nicht. Ich habe es auch eine Zeit lang versucht. Da, das war so, wo ich so do your best. Da habe ich viel versucht und dann habe ich das aber so angestrengt versucht auch, dass das dann wieder stressig war. Und dann habe ich wieder alles aufgegeben und dann ging es mir plötzlich besser, weil es weniger Stress war.
Hast du versucht zu laufen dann?
Also laufen ist noch, da kommt noch einiges vorher. Da kommt erstmal stehen, ne? Also so die, der Weg zum Laufen können wieder, der ist lang, weil es gibt da Lähmungen in den Beinen und um, wie beim Schlaganfall kann man sich das jetzt vorstellen, um gelähmte Gliedmaßen wieder ansprechbar und beweglich zu machen, das braucht ganz, ganz viel Konzentrationsarbeit, also ungefähr ein Jahr, bis neue Nerven verlegt werden. Das heißt, man muss ungefähr ein Jahr lang jeden Tag ganz viel Gedankentraining machen, gedanklich versuchen, die gelähmten Gliedmaßen zu bewegen. Und da geht man natürlich anfangs dran mit viel Ungeduld, ne? So, oh, jetzt versuche ich doch schon so viel, jetzt geht's immer noch nicht, das ist so ein Handel. Jetzt habe ich doch gemacht, jetzt will ich aber auch, geht nicht, ne? Also so, es gibt, ich habe mehrere Versuche unternommen, aber wichtig ist es aus der richtigen Haltung heraus. Also ohne Stress, mit Freude und ohne Deal. Ne? Ich mache das jetzt, weil ich es gerne mache, nicht weil ich dafür dann auch bei so und so viel Anstrengung so und so viel Ergebnis erwarte. Ne? Das ist, geht nicht per Deal. Es geht nur über Spaß an der Übung sozusagen. Hatte ich keine Lust, war ich zu faul. Dafür geht es mir nicht schlecht genug. Dafür ist der Wille, jetzt zu laufen, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Ja, so.
Also. Und es geht ja, wie du gesagt hast, geht dir inzwischen ja auch besser. Weniger Medikamente, weniger Spasmen. Ja. Also von daher, durch Gnade, Barbers
ja,
Gnade.
Es geht mir körperlich besser, aber ich habe jetzt im letzten und im vorletzten Jahr zu Hause gemerkt, hier ist es perfekt mit dem Rollstuhl, mit dem Antrieb, solange die Akkus nicht kaputt gehen, ist es perfekt. Ja, so man kommt, muss nicht anstehen, ne, so. Also ist alles gut. Aber zu Hause ist es überhaupt nicht gut, weil da bin ich auf Hilfe angewiesen. Hier kriege ich gekocht, da muss ich kochen, hier, da muss ich putzen, ich habe ein eigenes Haus, da fällt auch mal ein Ziegel vom Dach, ich muss mich um alles kümmern. So, da lebe ich alleine, da heize ich mit Holz, weil ich kriege bei dem deutschen Klima meine Füße nicht warm. Ne? Das heißt, ich muss abends Feuer machen, das ist auch viel Arbeit da. Ja, ist alles viel Arbeit zu Hause und da bräuchte ich eigentlich noch Unterstützung. Das sind dann wieder Leute, die mich vielleicht in meinem Frieden stören, weil die selber Probleme haben oder so. Da finde ich, habe ich bis jetzt noch nicht ganz die richtigen Leute Ja, und dann ist auch mein Haus zu eng. Das heißt, das, ja, also wenn ich daran denke, dann kriege ich schon wieder Bluthochdruck. Da bin ich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Sachen von einem Stapel auf den anderen zu legen, weil kein Platz ist. Ne? Ich wohne auf 45 Quadratmetern. Das Sozialamt gibt einem 60. Ne? Ist eine super Disziplinübung den ganzen Tag. Also, naja, wer weiß, wofür es gut ist. Es ist halt mein Programm im Moment. Mal gucken, was daraus erwächst.
Hast du eine Barbergruppe in der Nähe? Wo wohnst du denn?
Ja, ich wohne in Bonn, also am Stadtrand von Bonn, ja. Da ist eine Barbergruppe.
Da sind doch vielleicht ein paar Leute drunter, die du auch ein paar Stunden ertragen kannst.
Ja, die würde ich alle nehmen mit Handkuss, aber also die sind halt selber nicht mehr die Jüngsten so. Und das war dann die Aussage, so, dass sie leider selber nicht so jung sind. Aber jetzt habe ich ein bisschen mehr Kontakt. Jetzt war ich vor anderthalb Jahren zu Barbers Geburtstag im Zentrum, weil ich dringend jemanden gesucht habe, der mit mir hierher fährt. Das war so das erste Mal alleine mit dem Rollstuhl nach 2010. Ne? Ich war nach 2010 nicht mehr da, weil ich dachte, ach ja, jetzt ist der gegangen, ich muss jetzt auch nicht mehr hin. So, und dann ging es mir aber nicht gut zu Hause. Da habe ich gedacht, wenn das jetzt dieses Jahr nicht besser wird, dann fahre ich am Jahresende zu Barber, habe ich Anfang des Jahres gesagt. Irgendwie wird das dann gehen. So, und dann nahte das Jahresende und ich habe gedacht, oh weia, wie machst du das, ne? Mit dem Rollstuhl, den du noch nicht mal zusammenfalten kannst, dann in Indien mit den Toiletten. Ja, es ist schon in Deutschland schwierig, behindertengerechte Toiletten zu finden. Wie soll das in Indien werden? Also das waren so Sachen, die waren gar nicht vorstellbar, ne? Und dann bin ich ins Zentrum und habe gesucht, ob jemand mitfährt. Und da, die fuhren aber alle zu anderen Zeiten. Und dann hätte mich das auch einfach sehr beruhigt zu wissen, dass irgendjemand hier ist, wenn ich mal im Badezimmer zu Boden gehe. Ne, passiert mir zu Hause auch oft, dass ich hinfalle und nicht gut wieder hochkomme. Ja, und wie mache ich das hier so, ne? Ja. Und das habe ich dann letztes Jahr so, da habe ich meine Tür immer von innen gar nicht abgeschlossen und habe dann was dazwischen geklemmt, dass wenn ich am Boden bin, dass ich dann rufen kann oder so, dass jemand rein kann von außen. Die müssen ja sonst die Tür aufbrechen, wenn du allein im Zimmer bist, ne? Jetzt geht es mir wieder noch besser. Jetzt denke ich, ist keine Gefahr. Jetzt schließe ich auch ab von innen. Ja, das war letztes Jahr, genau. Ja, und da bin ich dann ins Zentrum, um jemanden zu finden und die fuhren aber zu anderen Zeiten. Ja, und das war dann für mich eine ganz große Vertrauensübung, alleine zu fahren und zu sagen, irgendwie wird es schon werden, ne? So nicht wissend, ob ich hier irgendwelche Toiletten finde. Hatte ich dann ja auch nicht, weil die Türen schmal waren und irgendwie ging es aber trotzdem. Jetzt haben sie umgebaut, jetzt ist es der pure Luxus. Türen sind breit, ich kann mit dem Rollstuhl bis zur Toilette fahren. Ich habe ganz viele Griffe von zu Hause mitgebracht und nacharbeitet. Jetzt können auch andere Rollstuhlfahrer alleine kommen. Das ist toll.
Thank you.
Und wenn ich jetzt wieder nach Hause komme, habe ich eine neue Assistentin. Das war auch Barbara letztes Jahr. Das war so süß. Also es hat sich ein Gesetz geändert von der Pflegestufe. Die bieten jetzt Zusatzleistungen an. Und dann hat die mir gesagt, ja, das ist total überlaufen. Hat mir 10 Adressen gegeben, hat gesagt, ich kann es ja versuchen. Und schon bei der ersten Adresse, so eine Organisation, hatte ich so das Gefühl, die warten jetzt nur auf meinen Anruf. Die hat das wörtlich gesagt. Ja, um ihnen was Gutes zu tun. Ne? So, das war so balsam für meine Seele. Ne? Da habe ich auch gedacht, das ist jetzt hier echt ein Geschenk des Himmels. Und ganz toll. Also es kommt. Und mit Milena hatte ich gestern Abend, habe ich sie am Kokosnussstand getroffen. Und da hatte ich mal Zeit, sie nach einem Kunstprojekt zu fragen. Sie ist ja auch Künstlerin und ich hatte in den letzten 5 Jahren ein wunderschönes Kunstprojekt und wir werden uns auf jeden Fall treffen. Wenn ich zurück bin, dann gebe ich ihr die 2 Kataloge von meinem Kunstprojekt. Das ist, falls es jemanden interessiert.
Ja klar, erzähl.
Genau, das war meine Mutter, die war Künstlerin und die hat in den 60er Jahren, wo ich in Berlin geboren wurde, Kunst studiert an der Hochschule der Künste. Und als sie 2011 plötzlich gestorben ist und ich die Schlüssel zu ihrem Haus hatte, dass, wenn ich die besucht habe, ich habe das Haus nie richtig wahrgenommen, ne? Weil dann habe ich mit ihr geredet und dann hat sie alles ins Erdgeschoss geholt. Ich wusste gar nicht, was sich da für Schätze verborgen hat, ne? Die war also Künstlerin und ist plötzlich gestorben und ich habe einen riesen Kunstschatz geerbt und dann habe ich für sie eine Homepage gemacht und dann habe ich für sie Ausstellungen gemacht und Kataloge und ja, wer Lust hat, auf die Homepage zu gehen, Rota Blank hieß die.
Rota mit A?
Rota. Genau, Rota. Es war der Künstlername von Roswitha Blank mit CK, genau.
Also was für eine Künstlerin war sie, Malerin oder
Bild? Ja, sie hat also Bildhauerei studiert, also ursprünglich war sie Bildhauerin und hat dann in den 80er Jahren, als mein Vater und sie sich getrennt haben, hat sie sehr viel mit Keramik gemacht, was sie eigentlich früher auch schon immer, also nach der Schule machen wollte. Und da gab es aber keine Töpferei in der Nähe. Deswegen hat sie dann eine Ausbildung als Druckmusterzeichnerin gemacht. Wenn ich zurückkomme, 4 Wochen später ist eine Ausstellung von diesen Druckmustern auch in Bonn. Ich weiß nicht, das war ein Phänomen. Also es sind auch noch mal irgendwie 500 Bilder. Und da hat ein Kunstprofessor sich das angeguckt aus Bonn, der war mal Direktor vom Rheinischen Landesmuseum, der hat gesagt, toll, 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 aber völlig unbekannt. Und der hat mich dann auch ein bisschen unterstützt und hat eine Rede gehalten zu einer Ausstellung.
Das heißt, wenn du jetzt nach Hause kommst, kommt keine Langeweile auf, weil du Ausstellungen zu organisieren hast. Stressfrei ist das aber sicherlich auch nicht.
Nun ja, also ich habe 4-5 Jahre lang Ausstellungen organisiert und es hat so meine Kräfte überfordert. Ich habe versucht, dieses Künstlerhaus zu halten, habe einen Verein gegründet. Das war mit ein Grund, warum ich dann letztes Jahr nicht so fertig war. Ich hatte einfach ein fettes Burnout. Es gab auch da einfach viel zu wenig Leute, die mitgezogen haben, ne? So vom Verein. Naja, ist eine lange Geschichte, aber ich konnte es alleine nicht mehr machen. Ich habe dann gesagt, ich mache jetzt nur noch Ausstellungen, wo ich gar nichts mehr machen muss. Und selbst das, ne, ich muss, ja. Also ich mache das total gerne, so Auswahltreffen so und am Rechner. Und ich habe riesen Gesamtverzeichnisse erstellt mit PowerPoint. Da habe ich wochenlang, nächtelang gesessen. Da war ich einfach so fasziniert von diesen ganzen Sachen. Ich habe für Kunst überhaupt nichts übrig gehabt. Aber die Sachen, die fand ich einfach toll. Ja.
Unsere liebe Ur-Ur-Alt-Devoti Milena, die kann dir sicherlich zumindest Tipps für deine Ausstellung geben.
Genau, ganz toll. Ich war auch auf ihrer Homepage. Ich habe auch erfahren, dass sie auch eine hat in Köln. Also das ist ganz schön, dass das jetzt so langsam kommt. Ich habe mir das immer so gewünscht, Barber-Leute in meinem Alltag Und jetzt kommt es so langsam. Ja, wir werden erhört.
Baba sei Dank.
Ja, danke, Baba. Ach ja. Ich weiß auch, dass ich das gebraucht habe, dieses Verzweifeln, ne? Dieses keiner hilft mir, wieso hilft mir keiner, ja, so. Ich habe das gebraucht, weil immer dann bin ich Gott ganz nah. Dann bete ich und, also ich brauche das manchmal, dieses Leiden. Oder habe es gebraucht, mal sehen, wie es weitergeht.
Im Darshan habe ich gesehen, dass du das Rudram mitsingst. Ich muss gestehen, ich tue mich damit bisher sehr schwer.
Also ich höre das ja hier im Zimmer, wenn das morgens um 8 losgeht, dann nehme ich mir das Heftchen, wenn ich von Anfang an mitlese, dann habe ich eine Chance, relativ lange dabei zu bleiben. Das erste, Gananam Tva Ganavatigum Hava Mahi Kavim Kavinam Upamasta Vastamam oder so ähnlich. Die ersten Zeilen, die konnte ich mal auswendig und weiter bin ich nämlich nicht gekommen. Also mit Singen ist noch nicht, mit Lesen ist eben, wie gesagt, gerade. Und ich bin ganz froh, dass ich dieses Jahr dieses deutsche Büchlein entdeckt habe. In dem Deutschen ist nämlich noch die Melodie und da ist die deutsche Übersetzung. Und das sind ja tolle Texte. Das sind ja, also das muss man einfach auch mal lesen, so was die da inhaltlich singen.
Das ist doch schon der erste Schritt.
Oh, ich bin so faul, ich möchte es gerne können, ohne es zu lernen. Irgendwann mal so, wenn man nicht mehr zurück in die Welt muss und so eine Vision, dass man nur noch hier bleibt und jeden Tag auf dem Darshan-Platz ist. Vielleicht, dass man total senil ist und gar nichts anderes mehr kann, als die Veden rezitieren. Das wäre doch okay, ne?
Das Deutsche, das kann man übrigens in Dietzenbach sich bestellen, für die, die das nicht wissen.
Genau.
Liebe Linda, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und das mit solcher schonungslosen Offenheit. Ich danke dir und ich wünsche dir eine gute Heimreise in 2 Tagen.
Ja, gerne. Ich danke dir.
Unsere heutige Sendung, in der wir von Linda Treuheit eine Lehrstunde in gelebtem Urvertrauen erhalten haben. Ich würde mir persönlich wünschen, dass dieser Vertrauenssatz nicht leichtfertig ausgesprochen wird, um dann damit seine spirituelle Fortgeschrittenheit zu dokumentieren. Das war's, was ich einfach mal sagen wollte. Damit verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Tanzen wir, du göttliche Urkraft.